Ihr habt das Gefühl, mit eurem Darm stimmt irgendwas nicht. Ihr habt vielleicht auch die Diagnose bekommen von einem Heilpraktiker oder habt die selbst ergoogelt, Leaky Gut. Und seid euch jetzt ganz sicher, dass euer Leaky Gut das Problem ist, was ihr adressieren wollt. Vielleicht nehmt ihr auch schon Supplemente, vielleicht habt ihr eure Ernährung umgestellt, vielleicht habt ihr auf Gluten verzichtet. Aber ich glaube, dass viele Leute mit Darmproblemen einige Dinge ganz fatal falsch machen, auf die man in jedem Fall achten sollte. Ich werde euch im heutigen Podcast erklären, wie ihr das Thema Darm etwas ganzheitlicher verstehen könnt, was ihr in jedem Fall auch machen könnt, wenn ihr die Probleme loswerden wollt und wie ich mein Leaky Gut in den Griff bekommen habe, plus das schon bei ganz, ganz vielen Leuten auch hingekriegt habe. Das und vieles mehr erfahrt ihr in der heutigen Folge von Ganz Gesund. Der heutige Podcast wird euch präsentiert von meinem Sponsor Norsan. Norsan kümmert sich um hochwertige Öle, ist dabei nachhaltig unterwegs, gerade im Bereich Fischfang und hat vor allen Dingen ein richtig gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, obwohl die Produkte gut geprüft werden und auch obwohl die Schwermetall gereinigt sind. Ja, ich beziehe da manchmal Olivenöl, aber im Wesentlichen hole ich mir dort mein Omega-3-Öl und ganz explizit mit hohem EPA und DHA-Anteil. Das bekommt ihr sehr gut über beispielsweise das Produkt von Norsan Omega 3 Arctis, entschuldigt, das hat tatsächlich das beste Preis-Leistungs-Verhältnis runtergebrochen auf EPA und DHA-Wert, zumindest von den Firmen, die ich vertraue. Er ist sehr, 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 sehr günstig. Im Übrigen auch das vegane Öl, was ich tatsächlich aktuell nehme. Sehr, sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, weil ihr da auch einfach nochmal weniger braucht. Da müsst ihr keinen Esslöffel konsumieren, sondern tendenziell eher einen Teelöffel, um ungefähr so auf eure 1,5 bis 2,0 Gramm EPA und DHA zu gelangen. Warum solltet ihr das überhaupt machen? Gut für Gehirngesundheit, gut für Herzgesundheit, ja, um vielleicht nochmal einen Weg vorauszuspringen. Euer Gehirn besteht zu großen Teilen auch aus diesem DHA. Und ihr könntet natürlich sagen, ihr esst jetzt jeden Tag Fisch oder jeden Tag Algen. Hand aufs Herz, machen die meisten nicht, mich inklusive. Und deswegen gehe ich da auf Nummer sicher und supplementiere gerne mit Norsan. Wie immer, wenn ich einen Sponsor habe, versuche ich auch noch mal ein bisschen was für euch rauszuholen. Wenn ihr Norsan das erste Mal probiert, dann bekommt ihr mit dem Code MYBODYMIND15 noch mal auf die ohnehin schon recht günstigen Produkte noch mal 15% on top. Es lohnt sich also da auch bei der ersten Bestellung vielleicht ein, zwei Produkte noch mal mehr in den Warenkorb zu packen, um das Ganze mal auszuprobieren und mal zu gucken, wie schmeckt euch das, wie fühlt sich das für euch an, ist das gut in euren Leben oder in euren Alltag zu implementieren. Und ja, da könnt ihr mich, mein Podcast und natürlich auch eure Gesundheit und meinen Sponsor supporten mit dem Code MYBODYMIND15 und dem Link, den ich euch nochmal in die Podcast-Episode packe, 15% auf die erste Bestellung sparen und viel Spaß dabei. Für alle, die mir jetzt bei YouTube zugucken oder die es ein bisschen knistern hören, lasst uns vielleicht erstmal den Elefant im Raum adressieren. Ich gucke hier gerade unten rechts hin. Warum habe ich eine Mütze und eine Jacke an, obwohl ich offensichtlich im Büro bin? Weil ich eine Woche lang in der Schweiz war und mir da gedacht habe, da muss ich ja währenddessen hier nicht in dem beschaulichen Wolfenbüttel in meinem Büro heizen. Und ich bin gerade reingekommen, da waren es 11,1 Grad, jetzt sind es langsam 14 Grad, aber es ist noch relativ kalt. Und wenn ich hier rumsitze, dann würde ich uns ja auskühlen, von daher mehr Culpa, aber müsst ihr mich in meiner Winterkleidung erstmal akzeptieren. Also lass uns mal auf das Thema Darmgesundheit eingehen und ganz explizit das Thema Leaky Gut. Das ist ja eine Begrifflichkeit, die schon seit vielen Jahren durch das Internet geistert und mit der ich mich selber sehr viel befasst habe, weil ich selber einen diagnostizierten Leaky Gut hatte. Was heißt das wiederum diagnostiziert? Es gibt mehrere Parameter, die man meist anhand von Stuhlproben ermessen kann, wie Entzündungsparameter im Darm sind, wie dick die Darmschleimhaut ist. Und wir machen das in Teilen manchmal selber mit dem sogenannten Zonulinwert, wo verschiedene Entzündungsparameter im Darm Aufschluss darüber geben, wie eure Darmbarriere ist. Aber lasst uns vielleicht erstmal für diejenigen, die jetzt keine Ahnung von einer Darmbarriere haben, anfangen, das ganze Thema mal auseinanderzunehmen. Also, ihr könnt euch vorstellen, wenn ihr etwas esst, dann geht das erstmal über euren Mund, wird dort zerkleinert, wird mit Speichel zersetzt, mit Amylase. Ja, das ist ein Enzym, was die Kohlenhydrate spaltet. Und dieser Nahrungsbrei geht dann erstmal in den Magen über. Und im Magen wird dem Nahrungsbrei dann Wasser entzogen. Da wird tatsächlich über die Magensäure dann auch ein Abtöten von Bakterien, Viren und Keimen stattfinden. Und danach geht das ganze Nahrung oder der ganze Nahrungsbrei in den Dünndarm. Ja, da kann man tatsächlich dann sogar Fehlbesiedlung haben, sogenannte SIBOs. Hier könnte ich einen extra Podcast zu machen, aber auch hier sei gesagt, wenn ihr vielleicht die Diagnose Dünndarm-Fehlbesiedlung bekommen habt, entspannt euch bitte, weil auch hierfür, glaube ich, gibt es keine wirkliche Evidenz, beziehungsweise es gibt interessante Studien, die zeigen, dass Leute, die per Definition eine Fehlbesiedlung des Dünndarms haben, dann genauso häufig keine Symptome haben wie Symptome oder anders formuliert, dass da eigentlich scheinbar kein Zusammenhang gibt, dass da keiner entsteht. Wenn der Speisebrei dann vom Dünndarm in den Dickdarm kommt, ja, da findet dann ganz, ganz viel statt in unserem Körper. Also da werden dann, nachdem im Dünndarm Glucose aufgenommen wurden, dann der Nahrungsbestandteil oder Brei dann auch von Bakterien zersetzt, unserem sogenannten Mikrobiom, und wird dann ganz klein gemacht. Und da haben wir dann tatsächlich unsere Darmschleimhaut, durch die diese entsprechenden Nahrungsbestandteile diffundieren müssen. Also anders formuliert, ihr steckt was im Mund und über einen langen Prozess kommt das Ganze dann in den Dickdarm, und über den Dickdarm sagt der Körper dann, super, hier hole ich mir die Nährstoffe raus. Also hier kommen die Kohlenhydrate in Teilen dann in den Körper, hier kommen die Eiweiße in den Körper, hier kommen die Fette in den Körper, hier kommen die Vitamine in den Körper, hier kommen die Mineralstoffe und so weiter in den Körper. Ja, das macht durchaus auch Sinn, nur kann es aber sein, dass dieses Mikrobiom bei euch, warum auch immer, nicht so richtig gut ausgestattet ist. Ja, das kann bei einer exzessiven Antibiotikaeinnahme der Fall sein, meistens regeneriert sich das wieder. Selbst hierzu habe ich, nachdem ich selbst einen Zeckenbiss und eine Borreliose hatte, mal einen Podcast zugemacht zum Thema Antibiotika. Das verlinken wir euch auch gerne nochmal in den Shownotes, beziehungsweise auch gerne nochmal in der Beschreibung bei YouTube. Kurzfristig kann tatsächlich aber die Antibiotikaeinnahme dazu führen, dass die Darmschleimhaut gestört ist. Es gibt aber noch andere Parameter, die dazu führen, dass unser Mikrobiom nicht richtig funktioniert und dieses Schutzschild, was wir quasi über unser Darmschleimhaut als erste Abwehrbarriere haben, dann nicht mehr vorhanden ist. Das heißt, wir haben dann eine Darmschleimhaut, die angegriffen werden kann. Und diese Darmschleimhaut ist, wenn sie angegriffen wird, und ich versuche das jetzt relativ einfach zu formulieren, durchlässig. Man muss das immer ein bisschen differenzierter betrachten. Da geht es um Tight Junctions, also sage ich mal um, ich nenne das immer die Türsteher zwischen unseren Zellen, die sagen, hey, du, liebes Vitamin C, du darfst hier reinkommen. Du, Aminosäure aus den Eiweißen, darfst hier reinkommen. Du, Fett, darfst hier reinkommen. Oder du, Virus, du bleibst bitte mal draußen. Dich scheiden wir wieder aus nachher. Oder du gehst hier im Kampf mit den Bakterien drauf. Ja, sodass der Körper normalerweise, wenn es gut funktioniert, auch gut und böse voneinander unterscheiden kann. So zumindest die Theorie. Bei einer offenen Darmschleimhaut kann es durchaus sein, dass diese Poren zu weit offen sind oder diese Türsteher nicht vorhanden sind. Das heißt, ihr könnt euch vorstellen, wenn wir jetzt in der Disco wären, da würde jemand links und rechts am Türsteher vorbeilaufen, weil das keine enge Tür ist, sondern eine unglaublich weite Tür, oder es ist kein Türsteher mehr da, oder der Türsteher ist so klein und lächerlich, dass alle sagen, ach komm, was willst du mir erzählen, ich gehe hier durch. Ja? So brutal ist der Kampf in unserem Mikrobiom. Das ist die Theorie. Dieses Leaky Gut lässt sich dann tatsächlich auch gerne über Heilpraktiker und über Testverfahren online bestimmen. Aber, das muss man ganz klar dazu sagen, es gibt dort keinen pathologischen Befund. In der Medizin gibt es also nichts, was definiert, du hast wirklich einen Leaky Gut. Punkt. Ja? Und das ist etwas, was viele dann immer so ins Reich der Fabel abtun und sagen, ja, die Mediziner und die wollen ja uns alle nur was Böses. Nee, Pustekuchen. Ich kenne ehrlich gesagt keinen Mediziner, der diesen Job erwählt, der das 10 Jahre lang macht, der sich einen Arsch aufreißt, der Nachtdienste macht, um am Ende zu sagen, das mache ich, um den Leuten mal richtig was heimzuzahlen. Ja? Warum gibt es da nichts? Weil es tatsächlich wenig bis gar keine wissenschaftlich fundierten Aussagen zu diesem Thema gibt. Das heißt, das ist eine Theorie, die wir aber bisher nicht bestätigt haben können. Ja? Das möchte ich immer mit dazu sagen. Deswegen ist es auch so schwierig, an einer nicht bestätigten Theorie anzusetzen und hier dann im nächsten Punkt zu sagen, okay, was sollen wir jetzt machen? Ja, was kann da passieren? Ich selbst hatte das in der Vergangenheit. Ich hatte vor knapp 15 Jahren das erste Mal mit Darmproblemen zu tun und bin da überhaupt nicht auf den grünen Zweig gekommen. Ja, deswegen möchte ich euch vielleicht erstmal ein paar Dinge mitgeben, die man nicht als erstes machen sollte. Also, ihr solltet nicht als allererstes ganz, ganz wild sagen und rumgoogeln und euren Lieblingsinfluencern vielleicht vertrauen, wenn sie dann sagen, wir müssen ganz klare Auslassdiäten machen. Also da gibt es dann ganz häufig Leute, die sagen, ihr dürft kein Fleisch essen, weil das anti-entzündlich ist, oder was ganz beliebt ist, ihr dürft Omega-6-Fettsäuren nicht essen, weil die den Darm entzünden. Nachweislich haben wir auch einen Podcast drüber gemacht. Stimmt das nicht? Ganz im Gegenteil, die können sogar hilfreich sein. Es gibt häufig dann Theorien, wo Leute sagen, ihr dürft keine Lektine essen. Also das sind Bestandteile, die als Antinährstoffe, im Podcast seht ihr das jetzt nicht, aber ich male das bewusst in die Luft, als Antinährstoffe deklariert werden. weil sie angeblich den Darm schaden, ne, um sich selbst zu schützen. Auch das passt nicht ganz. Da darf man sich gerne mit dem Prinzip der Homeosis bekannt machen. Also, dass tatsächlich auch Antinährstoffe unseren Körper trainieren können, dass wir besser werden. Also hier sollte man bitte auch die Kirche im Dorf lassen. Und so geistern ganz, ganz viele Dinge durch das Internet von hört auf, Milch zu euch zu nehmen, über es keine Nachtschattengewächse und. Also das Internet ist voll davon. Und glaubt mir, wenn ihr in dieses Rabbit Hole, wenn ihr in diesen Tunnel erstmal reinkriecht, dann kann man sich verrückt machen. Ich kann das aus meiner Perspektive schildern. Ich habe mich brutal verrückt gemacht damals. Ich habe in allem Essen eine Gefahr gesehen. Überall dachte ich, das greift meinen Darm an. Ich esse das. Mir geht's nicht so gut. Aha, das muss das Rätsels Lösung sein. Das ist eine Schlussfolgerung, die leider ganz viele machen und so dann jedes Mal, wenn sie mal Bauchprobleme haben, wieder etwas an Nahrungsmittel ausklassifizieren und dann am Ende irgendwann das Problem haben, dass sie ganz, ganz viele gesunde Nahrungsmittel, die ihnen eigentlich gut täten, nicht mehr essen, weil sie sich so verrückt machen. Eine zweite große Thematik ist für mich die Nahrungsergänzungsmittelindustrie. Wir machen selber in Teilen auch mit Sponsoren hier Werbung für Nahrungsergänzungsmittel. Das gebe ich euch aber mit an die Hand, dass wenn wir das euch mitgeben, wir das Ganze wissenschaftlich fundiert geprüft haben, dass es dafür eine gute Studienbasis gibt und dass wir auch immer checken, arbeiten wir da mit vertrauenswürdigen Partnern zusammen. Ich schmeiße mal so ein paar Dinge, die, wenn ihr Darmprobleme habt, vielleicht schon mal gehört haben mit in den Raum. Sowas wie Heilerde. Es gibt keine Evidenz. Ich habe auch noch niemanden gehört, dem das wirklich geholfen hat, ehrlich gesagt. Sowas wie Zeolit, Bentonit, also alles, was so mit Ausleitung angeblich zu tun hat. Würde ich aus meiner Sicht die Finger von lassen. Sowas wie entzündungshemmende, antiinflammatorische Lebensmittel, ja, Nahrungsergänzungsmittel, entschuldigt. Da gibt es so viele inzwischen von, ich kann die alle gar nicht mehr aufzählen. Würden wir auch die Finger von lassen, weil wir in diesen ganz empfindlichen Kreislauf der Entzündungsregulation und Entzündungshemmung in unserem Körper reingreifen. Ja, das heißt, da wäre ich skeptisch, egal was euch da versprochen wird, weil letztlich steht hinter der Firma jemand, der sagt, ich habe diese Nahrungsergänzungsmittel gemacht. Und man ist natürlich, und da will ich den Firmen gar nicht so einen riesigen Vorwurf machen, wenn ich jetzt ein Produkt habe und sich dann aber wissenschaftlich herausstellt, dass es nicht nutzt, in einer gewissen Zwickmühle. Ja, also es gibt beispielsweise David Sinclair, das ist immer eine Geschichte, die ich gerne erzähle, der hat mal versucht rauszufinden, warum in der mediterranen Ernährung, bei den Italienern und Griechen natürlich, die Lebenserwartung so lang ist. Und da wurde dann untersucht beispielsweise die Idee, naja, so ein Glas Rotwein, das wäre mit Sicherheit gut. Wir wissen inzwischen, dass selbst kleine Mengen von Alkohol nicht gesundheitsförderlich sind, ganz im Gegenteil sogar schädlich für den Körper, da muss ich euch leider enttäuschen. Und der hat dann aber untersucht, was ist in Wein drin, und da war ein Antioxidant drin, was in Trauben ist, Resveratrol. Und da ist gedacht, ich mache da eine riesige Firma draus, der hat eine riesige Longevity-Community gemacht, das ist ein riesiger Podcast gewesen und hat das selbst anhand einer Studie, anhand einer Hefe untersucht und bei der Hefe hatte es geklappt. Diese Studie konnte nie wieder reproduziert werden, ne? Und das ist wichtig für Wissenschaft. Weder an einer Hefe, erst recht nicht an Mäusen und überhaupt nicht an Menschen. Das Problem ist, der hat halt ein riesiges Unternehmen aufgebaut, was dieses Supplement verkauft. Jetzt seht ihr vielleicht die Bredouille, die sich da manchmal ergibt bei Nahrungsergänzungsmitteln. Und da sollte man schon eine gewisse Skepsis haben, weil viele Leute hunderte von Euro im Monat ausgeben für irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel, die im besten Fall überhaupt nicht wirken. Katharina von unserem Podcast sagt manchmal, die machen dann sehr, sehr teures Pipi oder im schlechtesten Fall noch negativ sind. Vielleicht, weil sie direkt eure Gesundheit schädigen oder weil ihr sagt, hey, jetzt gebe ich schon so viel Geld in meine Gesundheit aus und es klappt nicht. Das frustriert ja auch. Das ist doch was total beschissen ist, wenn man sagt, hey, ich probiere und es funktioniert nichts. Ja? Das ist tatsächlich nichts wirklich Schönes. Das heißt, ich würde nicht als allererstes ansetzen, bei dem Thema Ernährung oder auch nicht bei dem Thema Nahrungsergänzungsmittel. Lass mich mal sagen, was man in erster Instanz erstmal machen kann. Das hat natürlich keinen Anspruch an Vollständigkeit, weil wir machen das bei uns im Coaching in mehreren Monaten. Das heißt, wir bauen das sukzessive auf. In einem kurzen Podcast kann ich natürlich nicht alles mitgeben, aber zumindest ein paar Impulse, dass wenn ihr jetzt ganz verzweifelt irgendwo dasteht, dass ihr erstmal eine Idee habt, hey, wie kann ich denn überhaupt erstmal einen Anfang finden? Also, wenn wir uns jetzt tatsächlich mal auf diesen medizinischen Bereich konzentrieren, dann könnt ihr als allererstes erstmal im Rahmen einer Magen- und Darmspiegelung, ja, wenn ihr das mit dem Arzt besprochen habt, erstmal checken, ist mit meinem Darmtrakt und Magen alles erstmal im Groben in Ordnung. Ja, das ist ein grober Check, den man gerne machen kann. Niemand macht gern so eine große Hafenrundfahrt. Ich habe das ein paar Mal gemacht, man überlebt es auch, ist kein schönes Erlebnis, wird man jetzt wahrscheinlich nicht als allererstes in einer Familienfeier erzählen, aber nichtsdestotrotz kann das in Teilen vielleicht einfach auch ein entlastendes Ergebnis sein, dass man merkt, hey, ich bin hier nicht sterbenskrank, ja, alles wird wieder gut, das Leben ist okay, ja, finde ich manchmal ganz gut. Oftmals wird da auch Helicobacter ausgeschlossen, ja, da will ich jetzt nicht ein neues Fass aufmachen, aber das weiß der Arzt in der Regel auch. So, dann sollte man in jedem Fall mal das Thema Allergien und Nahrungsmittelunverträglichkeiten sich angucken und da bitte, das sage ich ganz explizit, keinen IgG-Test machen. Das sind Immunglobuli G, das sind diese typischen Tests, die im Internet angeboten werden. 320 Lebensmittel, die wir jetzt mal testen, ob ihr eine IgG-Reaktion bekommt. Eine IgG-Reaktion ist eine ganz normale Reaktion eures Immunsystems darauf, dass ihr irgendwann mal Nahrungsmittel gegessen habt, weil der Körper erkennt, das ist ein Fremdkörper. Ich erkläre mir das so, der würde schon erkennen, wenn ich jetzt Schlucke runterschlucke, würde er sagen, naja, da kommt irgendwas im Magen-Darm-Trakt. Ja gut, Schlucke, ja, Spucke ist vollkommen in Ordnung. Enzyme vielleicht mit dabei, weiß der Geier was. Ja, der muss aber natürlich erkennen, hey, hier sind Keime, hier sind Nahrungsmittel und darauf muss er sich vorbereiten und bildet dann Immunglobuli G dafür. Diese Immunglobuli G, und das ist nachweislich so, sind nicht schädlich. Das heißt, wenn ihr starke Immunreaktionen, Immunglobuli G-Reaktionen auf beispielsweise Brot habt oder Milch oder Kiwi oder weiß der Geier was, dann passiert da nichts. Das heißt, wenn ihr so einen Test gemacht habt, knüllt den zusammen, schmeißt den weg und ihr könnt gerne auch mal euren Heilpraktiker mit dieser Folge dann konfrontieren. Ich stelle mich da ganz gerne, weil es mir nicht darum geht, mich selbst zu profilieren, sondern einfach, dass wir mal eine vernünftige Herangehensweise finden für Leute mit Darmproblemen, weil den Leuten geht es meistens wirklich sehr schlecht. Was man aber tatsächlich machen kann, sind IgE-Reaktionen. Also das E am Ende, das ist entscheidend, das sind nämlich Immunglobuli E, ja, und diese Immunglobuli E, das sind Sofortreaktionen eures Immunsystems. Also das sind tatsächlich Allergien, die man hat. Ganz klassisch beispielsweise auch bei Heuschnupfensymptomen, bei Tierhaarallergie, bei Hausmilbenallergie, kann man natürlich genauso gut bei Nüssen sein. Sehr präsent ist das Thema immer Peanut Butter oder Erdnüsse. Gerade in den USA ist das ein riesiges Thema. Hier aber mitunter auch. Also gegen Nüsse kann man allergisch sein, gegen Soja, gegen Leptine. Es gibt ganz, ganz viele, tatsächlich Lupine, entschuldigt, ganz, ganz viele Möglichkeiten, gegen was ihr allergisch sein könnt. Und da kann man gerne auch beim Onkel Doktor oder bei der Tante Doktor, ich will jetzt hier nicht diskriminierend sein, mal einen Test machen. Das kostet ein paar Euro, aber da kann man zumindest mal die großen gängigen Allergien testen. Und vielleicht hat man ja eine Allergie und dann ist das Thema relativ einfach zu beheben, indem man das erstmal vermeidet. Ja? Es gibt aber neben Allergien, und das wird häufig dann auch in einen Topf geworfen, auch Unverträglichkeiten. Also ihr könnt tatsächlich auch eine Kohlenhydratunverträglichkeit haben. Ja, das sind Intoleranzen, die sind gegen Kohlenhydraten und Allergien sind gegen Eiweiße. Und eine Intoleranz gegenüber Kohlenhydraten könnte beispielsweise aus Fructose kommen, ja, also dass ihr den Fruchtzucker nicht so gut vertragt. Oder ganz klassisch, wie meine Wenigkeit auch, Laktose. Da bin ich nicht allein. Ich glaube, in Deutschland sind 20%, wenn man die Weltbevölkerung betrachtet, sind es, glaube ich, 80% der Menschen. 60 bis 80%, ich bin mir nicht ganz sicher, nagelt mich bitte nicht drauf fest, die eine Laktoseintoleranz haben. Das hat was damit zu tun, dass in Asien Leute deutlich weniger Milchprodukte vertragen, weil das da eigentlich früher zumindest nicht so gang und gäbe war, dass man nach der Muttermilch weiterhin noch Milch konsumiert hat. Inzwischen sind die Chinesen und Inder auch dabei, Milch zu trinken und kann mir durchaus vorstellen, dass sich das da auch dann etwas normalisieren wird. Das würdet ihr aber in der Regel dann auch mit Durchfall, mit Bauchschmerzen, mit Blähung dann in Verbindung bringen. Aber das kann man durchaus testen mit Atemtests. Und da gibt es inzwischen auch andere Testverfahren, die dann auch im Rahmen einer Darmspiegelung mit funktionieren können. Und ein ganz großes Thema, eine Zöliakie, also eine Unverträglichkeit gegenüber Gluten. Auch hier will ich nicht das ganze Thema öffnen, weil über eine Zöliakie man mitunter auch einen ganzen Podcast machen könnte. Hier sollt ihr aber tatsächlich natürlich, wenn ihr eine Zöliakie diagnostiziert bekommt, sehr penibel darauf achten, auch keinen Mikrogramm von Gluten zu sich zu nehmen, weil das jedes Mal wieder allergische Reaktionen im Darm hervorruft. Viele Leute beschreiben aber neben diesen genannten Symptomen auch noch Probleme beispielsweise mit ballaststoffreichen Dingen, Zwiebeln, Knoblauch, Kichererbsen, Bohnen, Linsen. Und das ist dann häufig ein Folgesymptom eines Darms, der nicht in Ordnung ist. Etwas, was ich euch dann tatsächlich empfehlen kann, wenn ihr entweder etwas von diesen Themen diagnostiziert habt, das schon reduziert habt und da nicht vorankommt, dass ihr es mal eine Zeit lang, 2 bis 6 Wochen, mit einer FODMAP-Diät probiert. Das schreibt sich FODMAP. Das ist eine Abkürzung, die verschiedene Nahrungsmittel beinhaltet, die tatsächlich für den Darm schwer verdaulich sind. Das ist eigentlich sehr gut, weil wenn Dinge schwer verdaulich sind, dann füttern sie oftmals unser Mikrobiom. Aber wenn unser Darm ein wenig gereizt ist, dann können wir gerne auch mal ein bisschen Entspannung gönnen. Ja? Also gerne eine Zeit lang auf FODMAP umsteigen, dann die Menge an Ballaststoffen und an den Dingen, die man wieder quasi rausgelassen hat, langsam wieder erhöhen. Und das ist eine wissenschaftlich erwiesene, sehr gute Herangehensweise, um den Darm dann mit der Ernährung kurzfristig gut wieder aufzubauen. Ja? Nehmt euch da gerne jemanden an die Hand, der dann auch euch mal sagt, okay, jetzt ist der nächste Schritt angesagt, weil es geht ja nicht darum, sein Leben lang auf Lebensmittel zu verzichten. Das ist nichts Schönes, das macht keinen Spaß, das muss in der Regel auch nicht sein. Das ist auch teilweise schwierig in der Gesellschaft zu akzeptieren. Ich konnte dann beispielsweise jahrelang nicht mit zum Italiener gehen, weil ich viele Dinge nicht vertragen habe. Ich habe Alkohol nicht vertragen. Ich meine, das ist jetzt nichts ganz so Wildes, aber im jungen Alter war das für mich schon sehr belastend, nicht mal zu sagen können, komm, ich trinke mal mit den Jungs ein paar Bierchen und Co. Aber das ist ja etwas, wo man sich gesellschaftlich auch ein bisschen ausgeschlossen fühlen kann. Von daher ist es kein Ansatz zu sagen, aus meiner Perspektive, wir müssen jetzt immer verzichten, aber für eine Zeit lang kann das durchaus mal sinnvoll sein. Jetzt lass uns mal den Elefanten im Raum adressieren. Wenn ich jetzt sage, hey, wir haben jetzt nur diese eine Ernährung, was kann man denn sonst noch machen? Es sind immer die wichtigen großen Themen. Die Podcast-Hörer, die wird das langweilen. Deswegen klammere ich manche Sachen auch mal mit aus, aber ich möchte zumindest ein großes Thema mal adressieren, wo wir jetzt, nachdem wir 6 Jahre lang bei MyBodyMind mit Leuten mit Darmproblemen arbeiten, immer wieder merken, dass das größte Problem, zumindest aus meiner Perspektive, das Thema Stress ist. Warum? Warum? Im Stressmodus werden unsere Primärfunktionen des Körpers aktiviert. Also wir wollen kämpfen und überleben. Alles, was sekundär ist, das wird runterreguliert. Und sekundär ist im Überlebensmodus natürlich die Frage, wann und wie kann ich jetzt mein Mittagessen verdauen? Stellt euch vor, ihr seid wirklich in einer lebensbedrohlichen Situation. Unser Darm, der frisst ganz viel Energie. Man sagt, zwischen 20% und 30% kann allein der Verdauungstrakt dann zumindest sekundär verbrauchen. Und die Frage ist, brauche ich jetzt wirklich diese 20-30% im Verdauungstrakt oder wäre es im Überlebensmodus nicht wichtiger, das in meinen Bizeps oder in meine Beine zu packen, zum Kämpfen und zum Weglaufen? Ja, die Antwort liegt, glaube ich, auf der Hand. Der Körper macht das schon sehr schlau. Ja, dass er dann einfach sagt, hey, ich reguliere runter und das kann bei euch dann zu Verdauungsverlängerung oder Verkürzung führen, also Durchfall oder Verstopfung, Blähung, ja, oder Schmerzen. Das sind alles Probleme, die daraus resultieren können und auch in zweiter Instanz dieses Leaky Gut-Thema, was ich vorhin ansprach, das kann auch zu Problemen führen, weil wir, wenn wir die in diesem Stressmodus sind, tatsächlich unsere Darmschleimhaut automatisch öffnen. Warum macht der Körper das? Auch hier wieder total smart, der sagt sich, na, vermutlich sind in meinem Magen, in meinem Darmtrakt noch Reste von Zucker drin, Glucose irgendwo im Dünndarm. Vielleicht Bestandteile, die ich relativ schnell dann in den Blutkreislauf überführen kann und dann relativ schnell zu Energie machen kann. In dem Fall ist dem Körper dann, wenn ihr nochmals im Überlebensmodus seid, ja vollends egal, ob da jetzt ein paar Viren, Bakterien, Pilze mit in den Blutkreislauf kommen, da kann er sich im Nachgang immer noch kümmern. Das ist erstmal das zweitgrößte Problem, wenn ich gerade ums Überleben kämpfe. Also auch hier, der Körper reagiert wieder sehr smart, fährt aber die Verdauung runter, öffnet die Darmschleimhaut und das kann dann zu diesem Problem führen. Wie also das Thema adressieren? Das Thema Stressmanagement ist ein großes Thema. Ja, wir haben ganz viel Content hier bei uns beim Podcast. Ganz viel Content hier bei uns beim Podcast. beim Podcast und bei YouTube. Ja, das heißt, ihr könnt da immer gerne gucken. Es bringt zum Beispiel was, mit Bewegung Energie freizulassen, wenn wir uns angespannt fühlen. Ja, Bewegung ist, glaube ich, eines der besten Mittel, um zu sagen, ich wandle Stress um in etwas Sinnvolles, was sogar protektiv ist, also mich langfristig schützt, wie Muskulatur. Ja, was in meinem Herz-Kreislauf-System gut kommt. Also Bewegung ist da unglaublich wichtig. Das Thema Schlaf ist unglaublich wichtig. Wir brauchen einen guten Akku. Wir brauchen ein gutes Immunsystem und wir brauchen ein gutes Mikrobiom. Und das kann tatsächlich durch eine schlechte Nacht negativ beeinflusst werden. Von daher, Schlaf ein großes Thema. Aber ein riesiges Thema ist auch, und da sprachen wir ja auch erst kürzlich im Podcast drüber, das Thema Zeitmanagement. Also wie schaffe ich es, Wichtiges von Unwichtigem zu trennen? Mir regelmäßig was Gutes zu tun, gerade wenn ich Beruf und Familie verbinden möchte, wenn ich Freunde habe, wenn ich Hobbys habe, dann kenne ich dieses Gefühl, dass man sagt, wann soll ich das eigentlich alles machen? Wie schaffen das die anderen? Ja? Das schaffen die meisten anderen mit einem guten Zeitmanagement und mit einer gewissen Stringenz. Also natürlich dann auch zu sagen, ich habe eine gewisse Disziplin, die nicht zu dogmatisch ist. Das ist auch wieder ungesund, aber ein gesundes Mittelmaß da zu finden. Ein wichtiges Thema ist dieses Thema Single-Tasking, dieses Thema bei der Sache bleiben, sich konzentrieren können. Oftmals sind aber alle diese Themen schwieriger, wenn der Darm nicht gut ausgestattet ist, wenn man sich nicht gut fühlt. Es ist aber wichtig, irgendwo anzufangen und irgendwo einen Anknüpfungspunkt zu finden und dort dann aus dieser Perspektive heraus zu sagen, ich mache jetzt was, ich gehe Schritt für Schritt. Und das ist ganz, ganz wichtig. Ja? Hinterfragt gerne auch mal, und das merke ich immer wieder selber, ob gerade irgendwas Stressiges in eurem Leben ist. Ein Streit, in einer Beziehung, in einer freundschaftlichen Partnerschaft, bei der Arbeit, vielleicht belastet euch auch was. Ja, das kann was Finanzielles sein, das können Gedanken sein, das kann was Globales sein, wie politische Ereignisse. Und all das kann tatsächlich dazu führen, dass der Darm in diesen Stressmodus kommt und alle diese genannten Themen dann leider angestoßen werden. Ich selbst weiß bei mir, Angst, Aufregung, das geht bei mir auf den Magen-Darm-Trakt. Das ist aber sehr entlastend, weil ich dann weiß, hey, ich habe jetzt nichts Falsches gegessen. Es ist nichts Schlimmes mit mir. Ich muss nur gucken, warum stresse ich mich gerade so? Fahre das wieder runter und es reguliert sich wieder von selber. Ja, also der Körper ist ja danach auch nicht doof, der heilt sich dann von allein. Von daher macht das durchaus Sinn, einfach einen guten Blick drauf zu haben und dann sich nicht verrückt zu machen, bitte nochmals mit den besten Tipps und Minikursen von euren Influencern. Nichts gegen Influencer, ja, soll jeder machen, was er will, aber vielleicht nicht die Leute verrückt. Und mit irgendwie dem noch geileren Supplement, weil das meistens dann nicht die Lösung für eure Probleme ist. Wenn ihr sagt, finde ich sinnvoll, hätte Bock, dass wir das mal ganzheitlich angehen und dann auch mal gucken, was in meinem Leben wirklich eigentlich nicht stimmt, dass ich die Darmprobleme habe, dann kommt gerne auf mich zu. Ihr könnt gerne auf podcast.mybodymind.de klicken und dann quatschen wir einfach, beziehungsweise nicht mit mir, das schaffe ich nicht mehr, aber mit meinem Team. Die quatschen danach mit mir, ja, also die filtern quasi so ein bisschen vor und dann überlegen wir mal in Ruhe, ob ihr zusammen mit dem kompletten MyBodyMind-Team einfach mal sagt, Gesundheit ist jetzt das neue Ding, was ich vielleicht im Jahr 2025 angehen will. Und dann heißen wir euch herzlich willkommen. In der Hinsicht, haut rein, bleibt geschmeidig, bis zum nächsten Mal. Und für alle Podcast-Hörer, wenn euch diese Folge gefallen hat und ihr mich noch nicht abonniert habt, dann abonniert mich. Verdammt nochmal, ist doch nicht so schwierig. Drückt gerne auch bei YouTube die Glocke, dass ihr aktiviert werdet. Und wir freuen uns natürlich immer, weil wir versuchen gut zu recherchieren, euch regelmäßig, auch wenn ich tatsächlich gerade ein bisschen im leichten Stress bin, zwischen Retreats und Familie und GmbH-Gründung, zumindest während der Aufnahme, immer versuche, euch regelmäßig guten Content zu geben und ich freue mich da einfach mega, wenn ihr einfach sagt, ihr belohnt das mit 5 Sternen, weil ich weiß das zu schätzen, ich gucke da auch mal drauf manchmal und denke mir manchmal ehrfürchtig, Manometer, schon ganz cool, was wir hier irgendwie kreiert haben und was wir für eine geile Community haben, die uns unterstützen, wir die unterstützen und wir so ein bisschen wie so ein Vogel auf einem Elefanten, der ihn pflegt und gleichzeitig die Parasiten isst. Nee, das war gemein. Ihr esst natürlich nicht meine Parasiten, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine, dass wir gleichzeitig in so einer schönen Symbiose leben, wo sich alle gegenseitig helfen. Und das ist vielleicht auch ein gutes Schlusswort. Wenn wir uns alle gegenseitig helfen, dann geht's, glaube ich, allen besser. Deswegen gehabt euch wohl. Schönen Abend, schönen Tag. Macht's gut.